Es ist Samstag, der 28. Februar.
Apokalypse, und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Auch am 4. Jahrestag des russischen Überfalls ist die Ukraine noch ein eigenständiger, wehrhafter Staat. Das ist gut und hat auch mit Hilfe aus Deutschland zu tun. Eine Haltung von wegen, das war gut, aber jetzt ist es auch mal gut, wie man sie immer häufiger hört, wäre jedoch fatal. Dann hätte man sich die Hilfe auch ganz sparen können. Am 4. Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine hat der ungarische Präsident Viktor Orbán, formal ein Mitglied der EU, ein Veto gegen EU-Hilfen für die Ukraine eingelegt und weitere Sanktionen gegen Russland verhindert. Wenn ich eine Maßnahme zur Rettung Europas ergreifen dürfte, dann würde ich Orbáns Ungarn aus der EU schmeißen. Am 4. Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine sorgen Wladimir Putins größte Unterstützer in Deutschland für Schlagzeilen. Ja, in Deutschland wächst die Wirtschaft endlich wieder. Also die Vetternwirtschaft bei der AfD. Jeden Tag neue Fälle. Nach dem immer gleichen Motto, nimmst du meine Frau, nehme ich deinen Bruder. So wird mit dem Geld von uns Steuerzahlern die rechte Verwandtschaft finanziert. Wer also ein großes Herz für die Angehörigen von AfD-Kandidaten hat, muss zwingend AfD wählen. Denn nur so ist deren ökonomische Existenz wirklich gesichert. Väter, Geschwister, 85-Jährige, selbst die eigenen Fußballkumpels, sie alle wurden bei Parteifreunden angestellt. Teilweise mit schön hohen Gehältern, teilweise ohne dass sie dafür erkennbar etwas tun mussten. Der Filz, den die AfD bei anderen Parteien immer wieder anprangert, erscheint gerade in der Alternative zu wuchern. Das sorgt auch intern für Stress. Die AfD steckt in der gravierendsten Krise ihrer noch jungen Geschichte, obwohl die Umfragewerte bislang stetig wuchsen. Und obwohl das Kölner Verwaltungsgericht gerade feststellte, dass der Verfassungsschutz die AfD zumindest auf Bundesebene nicht als gesichert rechtsextrem bezeichnen darf. Vorerst zumindest. Wie gefährlich werden die Vetternwirtschaftsskandale für die Partei? Jucken sie ihre Wähler und Anhänger überhaupt? Sie verzeihen, dass ich hier nicht gendere. Was bedeuten die Affären für die künftigen Chancen der Partei und was bedeutet der gleichzeitige Etappensieg vor Gericht für deren weitere Entwicklung? Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Ann-Kathrin Müller, meine Spiegelkollegin, ist eine der profiliertesten Kennerinnen der AfD. In einem aktuellen Artikel zitiert sie ein AfD-Mitglied mit Blick auf die Skandale wie folgt. Diese Mischung aus Eitelkeit, gnadenloser Selbstüberschätzung, pathetischer Dummheit und reiner Gier haben sie sonst nirgendwo bei keiner anderen Partei. Morten Freidel, er ist stellvertretender Chefredaktor der Neuen Zürcher Zeitung. Deutschland und warnt, der Kampf gegen eine als autoritär wahrgenommene AfD droht selber ins Autoritäre abzugleiten. Anna Lehmann, die Leiterin des Parlamentsbüros bei der TAZ, ist in Ost-Berlin geboren und eine der versiertesten Kennerinnen der Berliner Politik. Den Aufstieg der AfD mit ihrer Ausgrenzung zu erklären, ist ihr zu einfach. Sie sagt, die Parteien der Mitte haben sich von den Rechtsextremen treiben lassen und dabei ganz vergessen, selber gute Politik zu machen. Herzlich willkommen euch dreien. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja. Sei gegrüßt. Dankeschön.
Ihr könnt uns natürlich auf allen Podcast-Plattformen hören. Am besten aber, sofern ihr mitdiskutieren wollt, euer Feedback geben wollt, auch Fragen stellen wollt, dann natürlich auf Campfire FM. Ja, aktuell türmen sich die Fälle von nun ja zumindest fragwürdigen Anstellungsverhältnissen in der AfD. Aber bei all den Vätern, Schwestern, Cousinen, Ehefrauen oder eben Fußballkumpels, die AfD-Abgeordnete wohl mit Jobs bei Parteifreunden versorgt haben, ist es schwer, den Überblick zu behalten. Das Ausmaß ist jedenfalls ziemlich dreist. Mittlerweile betrifft der Skandal über 20 Abgeordnete und es werden immer neue Fälle bekannt. Vom Bundessprecher Tino Chrupalla bis zum sachsen-anhaltinischen Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund, vom Europaparlamentarier Alexander Jungblut bis zum AfD-Spitzenkandidaten bei der Baden-Württemberger Wahl Markus Frohmeier. Quer durchs Land sind fast alle Hierarchiestufen betroffen. Das Muster ist immer dasselbe. Um das Abgeordnetengesetz zu umgehen, das die direkte Anstellung von Familienmitgliedern verbietet, arbeitet man mit einer Überkreuzstruktur. Also, ich stelle deine Ehefrau an, dafür findet mein Vater bei dir oder einem Parteikollegen einen Job. In den meisten Fällen ist das legal, trotzdem gibt selbst Parteichef Tino Chrupalla zu, das hat ein Geschmäckle. Ann-Kathrin, wie groß ist aus deiner Sicht das Ausmaß dieses Skandals? Dieser Skandale.
Ja, das muss man so sagen. Schon sehr groß. Denn wir haben hier ein Thema, was eben zwei Narrative der AfD bricht. Also diese Selbsterzählung, die sie hatten. Nämlich das eine, dass sie angeblich ach so viel besser seien als die anderen Parteien, die sich eh nur selber die Taschen voll machen würden. Dass das überhaupt noch jemand geglaubt hat. Schon interessant, weil ich meine, es gab schon viele Skandale in der Zeit.
Dass sie irgendwie integrer sind.
Genau, und dass sie eben ja solche Fälle nicht hatten. Und wir hatten ja auch früher schon solche Berichterstattung, aber eben dann in einzelnen Fällen. Jetzt kommt es eben raus, dass es so systematisch gemacht wird, ja. Also, dass niemand in der Partei mehr irgendwie, also nicht niemand, aber viele in der Partei nicht mehr so das Gefühl haben, das ist irgendwie unlauter, das ist irgendwie so ein Bedienen, sondern eher sogar so ein Gefühl ist so, dieser Staat hat uns lange nicht gut behandelt, jetzt holen wir uns was zurück. Und dann das Zweite eben, dass viele in der Partei oder Anhänger der Partei offenbar immer noch geglaubt haben, das sei so basisdemokratisch hier. Und über diese Fälle jetzt rauskommt, nee. Es kommt ja darauf an, wen du kennst, wie viele Stimmen aus dem Kreisverband du sichern kannst.
Die da oben bei unserer Partei.
Genau.
Die machen sich selber die Taschen voll.
Genau, und das ist ja eben dadurch, dass es nicht mehr Mitgliederparteitage, sondern Delegiertenparteitage gibt, jetzt eben darum geht, wer kennt wen, wer kann wen vielleicht für 500 Euro mal eben so noch zusätzlich einstellen und so weiter.
Ja, Morten, Ann-Kathrin hat es gesagt, die AfD hat schon einige Skandale, Affärchen hinter sich. Bisher sind die meisten aber an ihr abgeperlt. Wie ernst nimmst du das, worüber wir heute hier sprechen? Und glaubst du, diese Skandale könnten eine andere Auswirkungen für die AfD haben?
Ja, vielleicht erstmal zur Bewertung. Also ich sehe es ähnlich wie die Kollegin gerade. Also es ist ein Skandal, der auch ein großes Ausmaß hat. Also es betrifft ja nicht nur den Ulrich Siegmund, den Spitzenkandidaten Sachsen-Anhalt, dessen Vater bei einem Bundestagsabgeordneten angestellt ist, sondern auch Leute wie Chrupalla und in allen möglichen, es geht durch alle möglichen Bundesverbände hindurch, ja. Markus Frohnmeier in Baden-Württemberg. Es ist legal, das muss man dazu sagen, also es ist nicht verboten, aber natürlich hat es ein Geschmäckle und ich würde es auch entsprechend so bewerten wie meine Vorrednerin. Ja. Aber die Frage ist halt, was daraus folgt und welche Folgen das sozusagen für die Partei in der politischen Landschaft hat. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt so einen großen Einfluss haben wird. Also zum einen, also es kommt darauf an, die Umfragen sind jetzt ja für die AfD in den meisten Bundesländern noch stabil. Also es geht jetzt zumindest nicht runter. Ich würde denken, die Kernwähler empfinden das möglicherweise als Kampagne, auch wenn es keine ist. Die AfD kann nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Und wie hier auch schon angemerkt wurde, es besteht ein großes Missverhältnis zwischen der politischen Rhetorik der Partei, also die bösen Kartellparteien, so wird ja immer geredet und so, und dieses korrupte System. Und jetzt kommen wir, um das alles wieder gut zu machen, und Pustekuchen, sie machen es womöglich noch schlimmer, zumindest in dieser Sache. Und das fällt, glaube ich, schon vielen auf, aber den Kernwählern wird das womöglich egal sein. Mhm. Womöglich denken sich einige auch, naja, das war jetzt vielleicht nicht toll oder ist nicht toll, was wir hier hören aus der AfD, aber die Altparteien haben doch noch viel mehr Dreck am Stecken und die machen doch schon seit Jahren so einen Mist und so, und dann ist das ist egal. So würde ich es einordnen.
Anna, wie ist deine Einschätzung? Wie bedrohlich ist das Ganze für die AfD in diesem von Alice Weidel, der Vorsitzenden, ausgerufenen Schicksalsjahr für die Partei, weil so viele wichtige Wahlen anstehen, in dem man ja eigentlich auf große Erfolge gesetzt hatte, zum Beispiel sogar den Traum von einer absoluten Mehrheit in Sachsen-Anhalt hat?
Genau, das Ziel in Sachsen-Anhalt ist 45 plus. Ich denke, das Ziel können Sie vergessen.
Glaubst du jetzt schon?
Ja, ich denke, das ist so, weil es tatsächlich so ist, es trifft die AfD nicht nur in ihrem Selbstverständnis. Also die anderen sind ja die korrupten und moralisch verwerflichen Eliten, sondern sie selbst ja dann offenbar auch, sondern es ist ja auch so, dass die Vorwürfe zuerst aus der Partei kamen. Ich glaube, dieser Jan-Wenzel Schmidt,
den lernen wir gleich noch kennen.
Gut. Also die sind aus der Partei öffentlich gemacht worden und das ist natürlich ein Störgefühl, wenn das einfache Basismitglied, was jetzt auf dem Marktplatz steht, in, weiß ich nicht, Doberlug-Kirchhain und dafür überhaupt keinen Cent bekommt und dann merkt er, also der Vater meines Spitzenkandidaten, also beziehungsweise des sachsen-anhaltinischen Spitzenkandidaten, der verdiente bis zu 8.000 Euro, jetzt sind es ein bisschen weniger, aber das kratzt sozusagen an dem Grundverständnis. Ist ein bisschen traurig, dass es nicht diese völkisch-nationalistische Ausrichtung ist. Ist nicht der ganze Hass gegen anders denkende und anders aussehende Menschen, sondern das ist im Prinzip dann eine Bereicherung, also das in die eigene Tasche wirtschaften ist. Aber ja, tatsächlich denke ich, kann das für die Partei total gefährlich sein.
Also, dass diese Skandale ihren Ursprung dort haben, wo sich die AfD ihren größten Erfolg in diesem Jahr erhofft hat, in Sachsen-Anhalt, ist eine gewisse Pointe im Zentrum des Ganzen. Ulrich Siegmund, der AfD-Fraktionsvorsitzende dort im Landtag, der gleichzeitig der Spitzenkandidat für die Wahl im September ist. Bei den Vorwürfen gegen ihn geht es um seinen Vater. Ihr habt das schon mal kurz angemerkt, denn der arbeitet bei einem AfD-Bundestagsabgeordneten aus Sachsen-Anhalt und verdiente dort ein stattliches Monatsgehalt von 7.700 und ein paar zerquetschte Euro. Zum Vergleich, das Mediangehalt in Sachsen-Anhalt liegt bei 3.350 Euro. Ist es üblich, Ann-Kathrin, dass Mitarbeitende von Bundestagsabgeordneten solche Gehälter kassieren?
Nee, es ist nicht üblich, schon allein deswegen und auch schon gar nicht bei der AfD üblich, weil es ist ja schon lange Standard in der AfD gewesen, dass man relativ viele Mitarbeiter beschäftigt hat. Weil man dann
kriegen
eben
alle ein
sagte,
bisschen weniger von dieser Pauschale, die da zur Verfügung steht.
Genau, aber das kann sich ja jeder Abgeordnete aussuchen, ja, wie er dieses Geld ausgibt. Üblicherweise ist es so, man hat einen Büroleiter, Büroleiterin, man hat wissenschaftliche Referenten, meistens zwei, und dann hat man vielleicht noch jemanden für Social Media. Und bei der AfD war das schon lange so, dass man ganz viele oft hatte. Dann einer für die Grafiken für Social Media, ein anderer fürs Posten, was auch immer. Mhm. Und deswegen wäre
einer
gar nicht so
Kaffee,
viel.
Einer für den Kaffee, einer für
den Tee. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber dass man dann eben so viel Geld, tatsächlich 7.725 oder so, ja, Euro, eine Zeit lang, heißt es ja jetzt, also Ulrich Siegmund sagt jetzt, das war nur projektbezogen, ein paar Monate, so viel verdient haben soll, das ist schon bemerkenswert.
Morten, die CDU in Sachsen-Anhalt wirft der AfD dort clanartige Strukturen vor. Trotzdem, der Vater von Siegmund, dem Spitzenkandidaten, soll auch ein verlässlicher und engagierter Mitarbeiter sein. Was hältst du davon, dass er für einen Parteifreund aus Sachsen-Anhalt im Deutschen Bundestag arbeitete?
Ja, also ich habe es ja eingangs schon gesagt, es hat ein Geschmäckle. Ich würde es nicht zur Hand haben. Ich glaube schon, dass an einem Argument, was zur Verteidigung aus der Partei kommt, was dran ist, nämlich, dass sie Probleme haben, Mitarbeiter zu gewinnen. Das hat sich die Partei natürlich auch selbst zuzuschreiben. Sie wird in der Öffentlichkeit als extremistisch wahrgenommen und ist es ja auch in einigen Landesverbänden. Und deshalb ist es klar, und jetzt muss man sich auch klar machen, Mitarbeiter in einem Bundestagsbüro, der ist ja nicht sozusagen, muss nicht ein überzeugter Parteianhänger sein, der jetzt, sagen wir mal, so die-hard-Fan der Partei ist, wie es die Mitglieder selbst sind. Und wenn der dann aber da arbeitet bei so einer Partei und dann möglicherweise alle Bürgerlichkeit verliert und da festhängt in diesem Milieu, dann ist es schon, also verwundert es mich nicht, dass sie tatsächlich Schwierigkeiten haben, da vielleicht Mitarbeiter zu finden.
Ja, Ann-Kathrin?
Ich würde da insoweit differenzieren, als dass es Regionen gibt, wo das noch so sein mag, wo eben es tatsächlich dann auch Folgen hat, wenn man bei der AfD gearbeitet hat und Co. Aber gerade in Sachsen-Anhalt und in anderen Ländern ist es nicht mehr so. Da ist man stolz, dass man bei der AfD ist. Da muss man sich auch sehr, sehr wenig Sorgen machen. Da gibt es Unternehmer, die zu dieser Partei stehen. Also gerade für diesen Fall Ulrich Siegmund, seinen Vater und auch seinen Mann da, Tobias Rausch, der ja da drei Geschwister untergebracht hat und vier Leute aus dem Fußballverein und so. Da finde ich, trägt das Argument nicht.
Das ist auf jeden Fall vorgeschoben. Man könnte vielleicht sagen, ja, die AfD hat ja in Sachsen-Anhalt so einen enormen Mitarbeiterbedarf. Also wir haben eine Liste von der Taz vorliegen. Also die AfD beschäftigt, also die Landtagsfraktion, mit ihren, ich glaube, wie viel sind es, 23 Abgeordneten. Die haben insgesamt 162 Mitarbeiterinnen.
Ja.
Und Die CDU, das ist die größte Fraktion, die hat 40. Also die AfD beschäftigt viermal so viel.
So schwierig kann es also nicht sein, Leute zu finden.
Ist, ja. Unvorstellbarer Bedarf. Dann hat man natürlich Schwierigkeiten, Leute zu finden. Aber es ist der AfD ja dann doch leicht gefallen, die geeigneten Personen aufzutreiben.
Das zweite Argument, was von Seiten der AfD kommt, Morten, ist das, naja, wir müssen unseren Leuten allerdings auch ganz stark vertrauen können, weil wir ja wie keine andere Partei unter Beobachtung stehen, unter anderem vom Verfassungsschutz. Was hältst du davon?
Also das Argument, dass sie ihren Mitarbeitern vertrauen müssen und da jetzt keinen V-Mann sitzen haben, das leuchtet mir schon ein, aber das muss ja nicht heißen, dass man deshalb den Verwandten eines befreundeten anderen Abgeordneten einstellt, sondern dann kann man sich ja auch jemanden suchen und entsprechend prüfen. Das ist dann natürlich aufwendig, aber das wäre ja auch ein Weg. Also das ist für mich kein Argument.
Es, vor allen Dingen vor dem Hintergrund dessen, dass sie ständig es nicht schaffen, ihre Neumitglieder ordentlich zu prüfen oder ihre Funktionäre so zu prüfen, dass deren Neonazi-Äußerungen von vor 2 Jahren, 20 Jahren, was auch immer auffallen, bevor man sie in die Partei aufnimmt oder wer man sie schon aufgenommen hat. Schwierig, dass man da nicht mal meint, man könnte die Mitarbeiter gut genug prüfen, sodass man irgendwie einen Vater einstellen muss.
Ein weiterer Fall, muss ich mit euch drüber sprechen, der mich verblüfft hat, ist der des Magdeburger AfD-Abgeordneten Tobias Rausch. Der ist Vorstandsvorsitzender des Fußballvereins SV 09 Stassfurt. Kannte ich bisher nicht, kenne ich jetzt endlich. Und hat gleich 4 Spieler des Vereins bei sich angestellt. Für monatlich je 250 bis 300 Euro. Anna, sowas kann man sich ja eigentlich nicht ausdenken, wenn du dich mal in diesen Tobias Rausch hineinversetzt. Was hat ihn da wohl getrieben?
Die Sportbegeisterung sicherlich nicht. Natürlich ist das auch so, wird ja oft das Wort von clanähnlichen Strukturen gebraucht. Es geht da auch um systematische Schaffung von Abhängigkeiten. Also es ist natürlich so, dass Leute, die mir verpflichtet sind, bei denen, die ich anstelle und so weiter, da erwartet man natürlich auch eine Gegenleistung. Und da geht es natürlich auch darum, sich das entsprechende Netzwerk einfach zu sichern, monetär zu sichern von Leuten, die mir dann im Zweifelsfall auch Mehrheiten beschaffen. Oder
das ist, glaube ich, in ganz vielen Fällen der Fall. In diesem Fall hätte ich jetzt eher vermutet, dass selbst im Amateurfußballsport es ja üblich ist, dass man guten Spielern auch ein bisschen Geld gibt, damit sie nicht zum Nachbarverein gehen und dass er hier die Mittel quasi vom Steuerzahler in seinen Verein, in die Mannschaft gelenkt hat. Aber gut, wir werden es heute nicht klären können. Manche AfD-Abgeordnete in Sachsen-Anhalt haben auch gleich so viele Leute angestellt, dass sie damit eine Fußballmannschaft bestreiten könnten. Spitze ist hier wahrscheinlich Nadine Koppehel. Die Abgeordnete aus dem Landtag Sachsen-Anhalt hat 16 Mitarbeitende beschäftigt. Morten, auch hier nochmal die Frage an dich. Was soll dieser Quatsch? Ich meine, niemand braucht so viele Mitarbeitende. Und falls es sich bei diesen Angestellten teilweise um Scheinbeschäftigung handeln sollte, warum nutzt man seine Mitarbeiterpauschale, die Abgeordnete haben, um so viele Menschen mit kleinen Beträgen zu versorgen?
Ja, ist natürlich schon vielleicht der Versuch dann, sich zu verbreitern, ne? Also Leute zu gewinnen für die Parteiarbeit, auch Nachwuchskräfte zu gewinnen und die dann gleich in ein Abhängigkeitsverhältnis zu bringen. Das wird mit Sicherheit der Hintergrund sein. Mir ist noch wichtig, das einmal kurz zur Erwähnung. Es gab vor einigen Tagen einen sehr interessanten Artikel in der FAZ. Da haben die Kollegen nochmal herausgearbeitet, verglichen, was in der CSU vor einigen Jahren los war mit dem, was in der AfD los ist. Ich würde sagen, das, was die AfD jetzt macht, hat deutlich größeren Umfang, die Vetternwirtschaft dort. Aber ich will nur noch daran erinnern, dass vor einigen Jahren die CSU was ganz Ähnliches ist. Da waren es, glaube ich, 56 Abgeordnete, Landtagsabgeordnete, die genau das gleiche Problem hatten, also die über Kreuzanstellungen von Verwandten mitgemacht haben. Und daraufhin, nach der öffentlichen Kritik, hat sich die Partei dann also einen neuen Umgang damit verordnet und inzwischen macht sie das nicht mehr. Also ich würde sagen, das ist was in anderen Parteien auch schon vorgekommen ist.
Das ist richtig. Das war im Jahr 2013, als die Amigo-Affäre der CSU aufflog. Der Name ist eben schon gefallen, Jan Wenzel Schmidt. Er ist der Gegenspieler in Sachsen-Anhalt vom Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund. Und Jan Wenzel Schmidt war bis Anfang letzten Jahres ein mächtiger Mann dort im Landesverband. Dann musste er von seinem Posten als Generalsekretär zurücktreten. Der Vorwurf gegen ihn, die Beseitigung von Gegnern, wie es hieß. Und er habe sein Bundestagsmandat ausgenutzt, um private Geschäfte mit künstlichen Diamanten in China aufzubauen. der angebliche Beleg eine Visitenkarte, die ihn als Vertriebsleiter eines Diamond Memory GmbH auswies. Also klingt alles fantastisch, doch Schmidt will diese Version nicht auf sich sitzen lassen und fängt dann irgendwann an, offensiv Filz- und Vetternwirtschaft in Sachsen-Anhalt anzuprangern. Über Jahre hätten AfD-Abgeordnete, da ging es noch um andere Sachen, zum Beispiel bei Fahrtkostenabrechnungen, Reisen, unsauber gearbeitet, hätten Dienstliches mit Privatvergnügen vermischt. Ich zitiere ihn, einige Akteure gehören auf die Anklagebank und nicht auf die Regierungsbank. Um ihn loszuwerden, hätten Parteikollegen sogar sein Auto durchwühlt, während es zum Reifenwechsel beim Kfz-Mechaniker stand, um belastendes Material gegen ihn zu finden. Ann-Kathrin, das klingt wirklich wie die Geschichte aus einer kriminellen Parallelwelt. Was ist da los in Sachsen-Anhalt bei der AfD?
Ja, würde man das als Roman auch schreiben, würden alle sagen, was für ein übertriebener Krempel. Es ist tatsächlich so, dass Jan-Wenzel Schmidt quasi den Stein ins Rollen gebracht hat, weil er sogar argumentiert, ihr macht das doch auch. Also das, was ihr mir vorwirft, macht ihr doch auch. Und dem muss man teilweise dann auch zustimmen, weil das tatsächlich Usus in der Partei geworden ist.
Weil die Fälle, über die wir jetzt reden, die hat er quasi zumindest in Teilen anfangs öffentlich gemacht.
Ja, er hat sozusagen parteiintern irgendwie so Schreiben verschickt, wo er das dann alles angeprangert hat. Und die haben natürlich ihren Weg dann irgendwie zu Journalistinnen und Journalisten gefunden. Und das ist ja eh das Interessante an dieser ganzen Affäre. Ich bin selten so viel angeschrieben worden, aktiv aus der AfD heraus. Raus, ohne dass ich sogar fragen muss. Ich als Berichterstatterin. Ja, ich habe hier noch was für Sie und der hat auch Dreck am Stecken und da ist noch eine Ehefrau von und so. Weil einfach im Hintergrund von alledem, und auch das ist interessant, dass das in Sachsen-Anhalt startete, Machtkämpfe sind. Und meine These wäre, jetzt kurz davor, wo man wirklich in zumindest gewissen Teilen der Partei überzeugt war, dass es jetzt im September soweit kommt, dass man da die Mehrheit so weit holt, dass man vielleicht wirklich die Ministerpräsidenten, also kurz vor den Fleischtöpfen, die man immer so kritisiert hat von den anderen, da plötzlich wird der Streit so gigantisch, dass man eine Krise für die ganze Partei auslöst, weil man muss gucken, wer kriegt dann die Post.
Es wäre ja so eine Regierungsbeteiligung oder Übernahme tatsächlich für die AfD strukturell auch insofern etwas Besonderes, weil sie bisher, und über die Fälle reden wir, eigentlich nur von Abgeordneten, die dort ein Mandat bekommen haben in Landtagen oder im Bundestag, so ein paar Posten oder Pauschalen zu verteilen haben. Wenn du eine Regierung führst, dann hast du Zugriff auf Ministerien, die ganzen untergeordneten Behörden. Also das ist natürlich das, wo SPD, Grüne, CDU, CSU in den vergangenen Jahren so ihre, nicht nur unbedingt Verwandte, aber ihre befreundeten Leute so untergebracht haben. Und das ist dann quasi etwas, worauf die AfD jetzt hofft.
Dann braucht man plötzlich die man jetzt gerade für 500 Euro oder so einstellt, um ein paar Social-Media-Grafiken zu machen, plötzlich für die Staatskanzlei.
Man muss natürlich sagen, das ist ein Geschenk auch für die anderen Parteien, ne? Also man hat überhaupt bisher keinen Umgang gefunden mit der AfD und jetzt schafft sie es quasi, sich selbst zu zerlegen und tatsächlich in ihrem eigenen Milieu, also sich in ihrem eigenen Milieu zu diskreditieren. Und man muss auch gucken, also bei aller Kritik an der AfD, man muss auch gucken, dass die anderen Parteien es jetzt nicht übertreiben. Es ist ja wirklich so, solche Affären nicht in diesem Ausmaß, aber Fälle gab es natürlich auch in anderen Parteien und man darf natürlich nicht darauf hoffen, dass die AfD sich jetzt selbst zerlegen wird, sondern man muss natürlich auch weiterhin gucken, wie findet man denn einen Umgang mit dieser Partei.
Ulrich Siegmund, über den wir schon viel gesprochen haben, sieht in den Beschäftigungen von Familienangehörigen übrigens kein Problem. Er finde das sogar gut, weil eben, das hatten wir eben schon, weil Vertrauen das Entscheidende ist. Und auf Instagram postete er lächelnd dieser Tage zusammen mit Sebastian Münzenmeier, dem Spitzenkandidaten der AfD für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, die es im März jetzt gibt, ein Video. Der Titel: Anti-AfD-Kampagne, wir gewinnen sowieso. Und das hört sich dann so an. Zuerst hören wir Herrn Münzenmeier, dann Herrn Siegmund.
Ey Leute, was denkt ihr, warum dreht der öffentlich-rechtliche Rundfunk da draußen so durch und warum werfen die mit so viel Dreck auf die AfD? Uli, was meinst du?
Ich würde sagen, das ist die pure Verzweiflung. Die Wahrheit setzt sich einfach durch. Das sehen die Damen und Herren, die wollen das nicht. Und deswegen weg mit dieser Zwangsabgabe. Niemand soll gezwungen sein, für Desinformation auch noch Geld bezahlen zu müssen.
Und ich freue mich auf die Wahl in Sachsen-Anhalt, wenn der erste AfD-Ministerpräsident die Unterschrift unter die Kündigung des Rundfunkstaatsvertrags setzt, meine Freunde.
Ja, alles nur Kampagne. Wir gewinnen sowieso dafür, dass diese Leute systematisch ihre Familienmitglieder mit Posten in den Parlamenten versorgt haben. Klingt das ganz schön forsch, Morten. Was meinst du? Kann sich die AfD diese Haltung leisten oder rächt sich das? Anna hat gerade schon gesagt, jetzt zerlegen sie sich wirklich. Glaubst du, der Wähler sieht das ähnlich?
Ja, schwer zu sagen. Also wir hatten es ja gerade schon mal am Wickel. Also ich glaube, was Sachsen-Anhalt anbelangt, wenn es um die Frage geht, kann die Partei da die absolute Mehrheit bekommen, dann muss sie ein Wahlergebnis von ungefähr 45% bekommen. Da würde ich auch sagen, das ist jetzt schwierig, weil dafür braucht man so viele Wähler von sich überzeugen, dass ich glaube, das könnte jetzt sozusagen noch das Zünglein an der Waage sein, dass das verhindert, ja, so eine absolute Mehrheit der AfD in Sachsen-Anhalt. Was aber jetzt sozusagen die überzeugten Wähler der AfD anbelangt, glaube ich, könnte das unabhängig davon, wie man das inhaltlich bewertet, also ich bewerte das inhaltlich, ich sehe das natürlich als absolut problematisch an, weil überhaupt kein Unrechtsbewusstsein da zu erkennen ist, aber es könnte sein, dass das bei einigen Wählern trotzdem zieht, denn die sehen sich ja sozusagen umzingelt von Feinden, von Leuten, die ihnen nur Böses wollen. Ich glaube, das empfinden viele Wähler auch so und deshalb glaube ich, dass die damit durchaus einen Effekt erzielen können mit solchen Videos.
Ich stimme dem hinteren Teil zu. Also es gibt eine sehr hohe Bindung der AfD-Wählerschaft an die AfD. Deswegen ist es ja auch immer so quatschig, dass die Parteien immer versuchen, die zurückzugewinnen, anstatt sich darum zu kümmern, dass keine mehr dahin gehen im ersten Schritt. Aber was schon interessant ist, und das habe ich so auch nicht erwartet, weil eigentlich sind wir ja schon länger auf diesem Weg, so Trump-mäßig, ich stehe auf der Fifth Avenue und kann jemanden erschießen, die wählen mich trotzdem mäßig. Aber es ist eine wahnsinnige Nervosität in der Führungsspitze der AfD. Also man hat wirklich Angst, dass das dem Ruf schadet. Und zwar vielleicht nicht unbedingt kurzfristig, weil gerade ja noch so das Momentum ist, wir können jetzt gerade was reißen, aber mittelfristig, weil man eben auch tatsächlich ja in den innerparteilichen Abläufen ganz viel kaputt macht. Also da werden gerade Leute zu Feinden, die nicht mehr miteinander reden können und so. Ne?
Über den Umgang mit diesen Skandalen?
Genau, und auch, weil sie sich ja alle gegenseitig anschwärzen und auch, weil sozusagen dieser Machtkampf die Netzwerke zum Teil kaputt macht, weil Leute beschädigt werden, die eigentlich wichtig waren für das Kopala-Netzwerk oder also Jan-Wenzel Schmidt war zum Beispiel, wurde immer diesem Lager zugerechnet, während Siegmund eher im Weidel-Lager ist und so. Also da sind ja Fronten jetzt aufgegangen, die vorher nicht da waren. Und deswegen ist das so interessant, dass diese Nervosität, auch während die Umfragen gar nicht so runtergehen, jetzt immer noch da ist.
Ja, es gibt öffentliche Äußerungen, die eine Alarmstimmung signalisieren. Nicht jeder äußert sich öffentlich, aber zum Beispiel der Thüringer Landeschef Björn Höcke, der schrieb auf X, wir können nur an uns selbst scheitern, aber dieses Scheitern gerät in den Bereich des Möglichen. Und der rechtsextreme Verleger Götz Kubitschek, eine wichtige Stimme so im Vorfeld der AfD, schrieb über die Vetternwirtschaft in Sachsen-Anhalt, der Schaden ist schon da, die Glaubwürdigkeit hat einen Riss. Tünche reicht nicht. Aufräumen muss man. Es bestehe die Gefahr, dass der Eindruck entstehen könne, AfD-Politiker seien nicht anders als die, Zitat, Apparatschicks aus den Altparteien. Anna, du lachst. Hier haben Höcke und Kubitschek zumindest in der strategischen Analyse durchaus recht, oder?
Ja, so ist es. Und der Umgang der AfD mit diesen Vorwürfen ist auch, also zum Teil, die ja zum Teil auch erwiesen sind und auf dem Tisch liegen, der ist auch nicht sehr professionell. Also es gab am Donnerstag eine Debatte im Bundestag, eine Aktuelle Stunde zu dem Thema. Und da sind natürlich alle anderen Parteien drauf eingestiegen. Aber wer nicht da war, waren Alice Weidel und Tino Chrupalla. Die haben die Verteidigung dem parlamentarischen Geschäftsführer Baumann überlassen. Mhm. Und das sah natürlich schlecht aus, weil sie ja auch selber, und es wurde natürlich auch von allen Parteien so zitiert, wo sind sie denn? Und die machen einfach keinen geordneten Eindruck. Man hat das Gefühl, sie haben diese Affäre gar nicht im Griff.
Mhm. Morten, wie siehst du das? Also das, was Höcke und Kubitschek hier formuliert haben, sollte das die AfD-Führung, die ja quasi qua Amt Gutes für die AfD wollen müsste, sollten die das ernst nehmen?
Das sollten sie ernst nehmen, ist auch egal, von wem das kommt, das stimmt. Ich würde das aber nicht ganz so hart bewerten. Also ich würde sagen, da gibt es Licht und Schatten. Also es gibt ja schon den Versuch, dagegen was zu tun aus dem Bundesvorstand. Also die neuesten Fälle waren ja in NRW und Niedersachsen und im NRW traf es den Fraktionsvize Stefan Kreuter. Und da hat Weidel ihn ja aufgefordert, Konsequenzen zu ziehen. Und die niedersächsische Landesgruppe hat die Uhr ausgeschlossen, und sie aufgefordert, ihr Mandat niederzulegen. Also
das
da gibt es schon Versuche. Das waren eindeutige Fälle, ist klar. Das war nicht über Kreuzbeschäftigung.
Eindeutige Fälle, genau. Der Keuter hat seine Lebensgefährtin beschäftigt und die Frau Uhr hat die Tochter die hat Verwandte beschäftigt, nicht wahr? Oder die Lebensgefährten und den Job.
Wenn ich noch kurz ergänzen darf, ich glaube, in einem Fall gab es noch keine Konsequenzen. Der hat aber viel Aufsehen erregt. Der Fall einer 85-Jährigen, die der NRW-Landtagsabgeordnete Klaus Esser beschäftigte. Der Ehemann der Frau ist AfD-Mitglied aus dem Sauerland. Allerdings ist fraglich, ob die 85-Jährige tatsächlich in der Lage ist zu arbeiten. Ihr Ehemann soll sich bei Parteiveranstaltungen oft frühzeitig mit dem Hinweis verabschiedet haben, dass er seine Frau nicht zu lange allein zu Hause lassen könnte. Also hier gab es
schon. Also da hat der Landtagspräsident des Landtags NRW Konsequenzen gezogen, hat gesagt, er braucht eine Stellungnahme und ansonsten könne er der hat die Gehaltszahlung eingestellt. Das war ja unser Fall, den wir da recherchiert haben, der ist schon auch sehr speziell, weil der nämlich genau auf dieses Ding abzielt, was ich eben erwähnte, mit dieser Netzwerkarbeit, ja. Also, dass man dann die Frau eines Kollegen, der in dem eigenen Kreisverband Delegiertenstimmen sammeln soll, irgendwie dann einstellt.
Mhm. Alice Weidel hat am Dienstag gesagt, und das klingt doch auch eher nach der Fraktion Beschwichtigung, bisher hätten sich alle Vorwürfe als haltlos erwiesen. Interne Quellen berichten aber, Weidel sei doch ziemlich wütend über die ganze Sache. Ann-Kathrin, was kriegst du mit, was da intern gerade abgeht, auch wirklich nur in der Führung der AfD?
Also Weidel ist irgendwie so ein bisschen wankelmütig gefühlt. Also in der Bundesvorstandssitzung ist sie nicht mal da. In der Fraktionsvorstandssitzung kriegt sie dann die Krise über das Einstellen der Partnerin bei Stefan Keuter. Ich würde sagen, durchgreifend wäre zu sagen, okay, also entweder sofort Arbeitsverhältnis beenden und außerdem, weiß ich nicht, Ämtersperre oder Redesperre oder was auch immer. Er kriegt jetzt eine Woche Zeit, darüber nachzudenken, welchen Schritt denn er gehen möge. Und dann wiederum nach außen hin der Versuch, irgendwie alles tot zu machen, indem man sagt, es ist alles haltlos. Kopala ergänzt damit, ja, manche haben es vielleicht ein bisschen überdehnt, aber es ist ja nicht verboten. Wobei man sagen muss, es gibt Vorwürfe, da wäre es verboten. Da geht es um Untreue und irgendwie falsches Verwenden von Steuergeldern und so. Und letztlich wächst jetzt der Druck auf Weidel und Kopala wirklich immens. Ja, also man kann das sich noch nicht so richtig vorstellen, glaube ich, weil sie ja jetzt etwas gemacht haben, was die Partei eigentlich mag. Ja, also vor die Presse treten, sagen, es ist alles eine Kampagne und wir stehen zusammen. Das ist eigentlich was, was ganz viele Funktionäre und auch die Basis gerne mögen. Aber aktuell in dieser Krise funktioniert es nicht, denn es gibt jetzt 8 Bundestagsabgeordnete, die dagegen vorgehen und eine Liste an Fragen zusammengestellt haben, 16 Stück an der Zahl, die jetzt bei der nächsten Fraktionssitzung beantwortet werden sollen, weil die ein massiver Schaden für die Partei entstehen könnte. Und man das nicht gut fand, dass letzten Dienstag, nach diesem Pressestatement, über das wir gerade sprachen, man dann nur so ein paar Sätze über diese ganze Angelegenheit verloren hat.
Mhm. Welche Rolle spielt es, was jetzt auch in diesem Skandal zu beobachten ist, Morten, dass eigentlich erstmals eher extrem rechte Medien, wie zum Beispiel News, diese Praxis ebenfalls anprangern? Also, dass die Partei, die alte Gewissheit, also es gibt hier so ein paar alternative Medien, die stehen eigentlich immer auf unserer Seite, dass das in diesem Falle zumindest nicht gilt.
Ja, das wird, also ich weiß jetzt nicht, ob News extrem rechte ist, rechtes Medium ist es.
Würde ich mal so sehen.
Ja, das ist ja gut. Aber wir müssen ja nicht über News diskutieren. Aber dann sind wir uns da nicht ganz einig. Aber ist ja okay. Also jedenfalls, wenn News das kritisiert, dann wird das sicherlich einen Einfluss haben. Wobei ich sagen würde, Apollo News und News haben die AfD auch schon in anderen Zusammenhängen kritisiert, etwa für diese Russlandnähe. Also es ist jetzt nicht so, dass man das gleichsetzen kann, was von News kommt, sozusagen mit der AfD. Aber mit Sicherheit. Also das ist, nochmal, also ich glaube schon, dass das auch den Wählern der AfD, dass die das nicht gut finden, was da passiert. Ja, die Frage ist, ob sie es am Ende, wenn sie es auf die Waagschale legen, ob es bei ihnen dann den Ausschlag gibt, zu sagen, ja, die Partei kann ich jetzt nicht mehr wählen. Und da bin ich halt skeptisch.
Es soll, ich glaube, der Bundesvorstand hat es beschlossen, jetzt eine parteiinterne Kommission zum Verhalten im politischen Betrieb geben. Diese Kommission soll Empfehlungen zur Anstellungspraxis erarbeiten. Das ist etwas, womit auch herkömmliche Parteien oftmals man sich über sie lustig macht, wenn man nicht mehr weiter weiß, bilde einen Arbeitskreis. Ist das ein Ausdruck von Ratlosigkeit? Wie seht ihr das?
Naja, irgendwas musste man ja schon machen. Ich habe es bislang so wahrgenommen, dass man dann eben, da gab es ja diese lustige Episode, wo sich Kai Gottschalk aus dem Bundesvorstand selbst angeboten hat, nach Sachsen-Anhalt zu gehen als Vermittler und dann nach wenigen Tagen während er dann auch noch Karneval feiern wollte, dann gesagt hat, ah ja, da könnte nur der Papst vermitteln, da kann man gar nichts mehr machen. Da war die Mission schon wieder abgebrochen. Das hat er dann auch noch so verkauft, als hätte der Bundesvorstand ihn losgeschickt, was gar nicht stimmte. Aber wie dem auch sei, also man hat dann da in Sachsen-Anhalt ein bisschen was unternommen, dann hat man in Niedersachsen ein bisschen was unternommen, aber so richtig generell nicht. Und interessanterweise ist eine der Fragen, die diese 8 Abgeordneten jetzt stellen, ob es denn eigentlich ein System geben soll, wo man künftig Sachen melden könne, was ja sonst eine Methode ist, die AfD gerne gegenüber Lehrern, die ihnen zu links sind oder sonst was verwendet, oder ob auch jemand ohne Parteibezug zur Prüfung eingesetzt werden soll, ein Anwalt oder ein Wirtschaftsprüfer oder so.
Es gab, muss man sagen, in diesen Tagen nicht nur Hiobsbotschaften für die AfD, sondern am Donnerstag auch eine Nachricht, wo man sich sehr gefreut hat, worauf man auch aktiv hingewirkt hat. Und als es letztes Jahr soweit war, haben wir lange hier auch im Presseclub darüber diskutiert. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte die gesamte AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Dagegen hat sich die Partei juristisch gewehrt und hat jetzt zumindest im Eilverfahren Recht bekommen. Dabei lohnt es sich, genauer in die Begründung des Verwaltungsgerichts Köln zu schauen, denn es hat anerkannt, dass die AfD durchaus im Einzelnen verfassungswidrige Positionen vertrete. Diese seien aber keinesfalls so prägend für die gesamte Partei, dass sich die Partei als Ganzes als rechtsextremistisch einstufen lasse. Anna, ist die AfD vielleicht gar nicht so rechtsextrem, wie der politische Gegner, aber auch viele Journalistinnen und Journalisten immer gesagt haben?
Also das Urteil hat jetzt erstmal viel überrascht, mit denen ich gesprochen habe, weil die Vorzeichen waren schon andere. Man muss sagen, also für die AfD kam das Urteil zur rechten Zeit. Also die Eilmeldung ploppte genau zu dem Zeitpunkt auf, als im Bundestag über ihre Vettern-Affäre gesprochen wurde. Und jetzt spricht man eben darüber, dass sie zu Unrecht, die AfD zumindest sagt, dass zu Unrecht als rechtsextremistisch eingestuft wurde. Es ist erstmal ein Eilverfahren, also eine Eilentscheidung, und erwartet wird auch, dass das Bundesamt gegen diese Entscheidung klagt. Das geht dann zum Oberverwaltungsgericht und dann wird das entscheiden, und das könnte auch anders entscheiden, sagt zumindest unser Rechtsexperte, den ich dazu befragt habe. Also die juristische Begründung ist eine andere, als man inhaltlich sagen würde. Also ich würde sagen, juristisch steht das Grundgesetz an erster Stelle. Parteienverbot hat extrem hohe Hürden und der Verstoß gegen die demokratische Grundordnung, da braucht es extrem scharfe Beweise. Und jetzt hat sich das Bundesamt für Verfassungsschutz nur auf die öffentlich zugänglichen Beweise gestützt und quasi auch das Bundesamt für Verfassungsschutz aufgefordert, weitere Beweismittel heranzuschaffen. Also man kann sagen, das ist vielleicht eine Ohrfeige für das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das soll seine Arbeit besser erledigen. Hinzu kommt, sie ist weiterhin ein rechtsextremer Verdachtsfall.
Das ist die
dagegen,
Vorstufe.
Dagegen hat sie erfolglos geklagt. Und sie ist in 5 Ländern auch als rechtsextrem eingestuft und in weiteren 4 Ländern als Verdachtsfall. Also ich will sagen, die AfD ist eine rechtsextreme Partei, aber man muss es genauer beweisen.
Morten, wie blickst du auf dieses Urteil aus Köln?
Ich war überhaupt nicht von dem Urteil überrascht. Ich habe das so erwartet und würde auch nicht sagen, dass das Oberverwaltungsgericht da anders entscheidet. Wenn man sich das Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, diese 1000 Seiten anguckt, dann ist es eine dünne Suppe. Da steht zwar total viel Müll drin, den die AfD-Mitglieder gesagt haben, aber es beruft sich ja auf, es ist ja sozusagen, hat 3 Säulen, dieses Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Einmal geht es um den ethnisch-kulturellen Volksbegriff und dann geht es um das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip. Bei dem Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip kommt das Bundesamt für Verfassungsschutz selbst zu dem Schluss, dass es eigentlich keine, also nicht genügend Anhaltspunkte gibt. Also bezieht man sich vor allem auf den ethnisch-kulturellen Volksbegriff. Da haben aber Juristen schon immer Zweifel dran gehabt, auch schon nachdem dieses Verfassungsschutzgutachten dann veröffentlicht wurde. Das wurde ja dann sozusagen durchgestochen, dass das alleine ausreicht. Also es gibt ja eine bisherige Rechtsprechung zum NPD-Verbotsverfahren und das ist relativ eindeutig. Also ein ethnisch-kultureller Volksbegriff für sich ist noch nicht extremistisch. Das wäre ja auch, wie sollte das anders sein? Dann wäre schon der Wunsch, eine Nation zu erhalten, so wie sie historisch gewachsen ist, per se extremistisch. Nein,
also
entscheidend
da
ist, was
aber
daraus folgt.
Ein bisschen was durcheinander,
ganz kurz,
ja.
Entscheidend ist, was daraus folgt, wenn eine Partei daraus einen Einwanderungsstopp ableitet, weil sozusagen weitere Einwanderung aus ihrer Sicht sozusagen das Land überfordere und die Gemeinschaft gefährde, dann wird das wohl kaum verfassungsfeindlich sein. Wenn man aber sagt, ein Deutscher mit indischen Wurzeln, der gehört nie nie dazu, egal was er für einen Pass hat, dann sehr wohl. Und das Gericht, das Verwaltungsgericht Köln, da bin ich auch fertig, das finde ich sehr interessant und damit hätte ich auch gerechnet. Also die inhaltliche Begründung ist vor allen Dingen relevant, hat ja gesagt, es gibt in dieser Partei Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ich glaube, das steht außer Zweifel. Aber Zitat, nicht in einer Weise, die Partei werde davon nicht in einer Weise geprägt, die dazu führt, dass sie ihrem Gesamtbild nach einer verfassungsfeindlichen Grundtendenz festgestellt werden kann. Und es ist doch sozusagen der gesunde Menschenverstand, gebietet doch schon, zu sagen, dass wenn man einen Verdachtsfall feststellt, dass da viel niedrigere Hürden sind, als eine Partei in ihrer Gesamtheit als extremistische Bestrebung einzustufen. Also ja,
das hat Köln gesagt. Während du gerade die Ausführung gemacht hast, musste Ann-Kathrin doch erheblich schnaufen. Du wirst uns jetzt verraten, warum.
Ich finde das wirklich sehr verharmlosend zu sagen, das ist alles dünne Suppe und da steht irgendwie viel Müll drin, was Leute gesagt haben. Also ich habe das wirklich komplett gelesen und ich habe auch die NPD-Urteile gelesen und ich habe auch die Materialsammlung zum NPD-Gutachten gelesen, die eigentlich eingestuft ist und so weiter und so fort. Das, was der Verfassungsschutz da zusammengetragen hat, ja, ist nur das, was öffentlich gesagt wurde. Und ja, ist auch vorrangig das, was in den oberen Etagen der Partei gesagt wurde, weil aber auch bislang immer argumentiert wurde, das sei wichtiger als das, was sozusagen normale Mitglieder irgendwie, die man aber der Partei zuordnen kann, sagen. Das, was sich im Gutachten findet, ist mitnichten Müll, sondern das sind rassistische, menschenfeindliche Äußerungen, das sind alles Mögliche. Ich hätte auch Kritik an dem Gutachten insoweit, als dass es sich sehr, sehr, sehr viel um diesen Begriff, um diesen Bereich Menschenwürde konzentriert und relativ wenig zu Demokratie und Rechtsstaatprinzip sagt, obwohl es auch da Verstöße der Partei gibt. Ich war schon überrascht insoweit, als dass ich die Argumentation des VG Köln ein bisschen schwierig finde, wenn ich die gesamten 55 Seiten lese und nicht nur die Pressemitteilung, weil sie dann eben an mehreren Stellen sagen, ja, eine verfassungsfeindliche Partei wird natürlich auch versuchen zu verstecken, was es für Ziel hat und an anderer Stelle dann wieder sagen, aber schreibt's nicht es steht nicht in dem Programm. Also warum eine Partei in ihre Programme, was ja das schwerwiegendste, sozusagen offiziellste Dokument ist, was man hat, das alles reinschreiben soll, während aber die Funktionäre das alle öffentlich sagen, was sie ja vorhaben und warum das Programm dann immer noch mehr wert sein soll als das andere, das ist für mich nicht verständlich. Was sehr wohl verständlich ist, ist, es ist nur ein Eilverfahren. Da wäre natürlich, wenn eine höhere Instanz oder es kommt ja erst noch das Hauptsacheverfahren in Köln, da dann irgendwie zu einer anderen Einschätzung käme und das dann wieder zurücknehmen müsste, dann hätte man natürlich die Chancengleichheit der Partei beschränkt. Das heißt, ich finde es nicht so verwunderlich, dass sie sich im Eilverfahren quasi noch nicht trauen. Es kann auch sein, dass es im Hauptsacheverfahren in Köln ähnlich ausgeht. Aber die Maßstäbe, die in Münster für den Verdachtsfall da waren und klar erklärt wurden, die werden dann ja auch wieder angelegt mit den höheren Hürden für die gesicherte rechtsextreme Bestrebung. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir an diesen Punkt kommen.
Gut, da gibt's auch andere Einschätzungen. Gehen wir mal davon aus, dass das Urteil im Eilverfahren aus Köln so bleibt, dass zumindest unser Verfassungsschutz das so über die Bundes-AfD nicht mehr sagen kann. Morten, wie ist da deine Einschätzung? Weil Linke, Grüne, aber auch viele aus der CDU ja immer wieder die Idee eines AfD-Verbotsverfahrens ins Spiel bringen. Wären diese Überlegungen, wenn es jetzt bei dieser Urteilslage bleibt, obsolet?
Also aus meiner Sicht natürlich. Es kommt ja noch hinzu, dass in der öffentlichen Debatte völlig durcheinander geworfen wird. Selbst wenn ein Gericht am Ende sozusagen entscheiden sollte, wir wissen das ja nicht, haben keine Glaskugel, dass die Partei eine gesichert extremistische Bestrebung sei und das wäre gerichtsfest festgestellt worden, folgt daraus noch lange kein Parteienverbot. Ein Parteienverbot, nein, dafür gelten noch viel höhere Hürden. Dafür müsste die Partei nämlich in aktiv kämpferischer Weise gegen diese Grundordnung vorgehen.
Ja, so, das heißt, deshalb halten wir das hier ja auch auseinander und deshalb war
genau,
das
genau, ich meine nur, das wird in der öffentlichen Debatte nicht hier an diesem Tisch selbstverständlich nicht, das sollte kein Vorwurf gegen irgendwen hier in dieser Runde sein. Ganz im Gegenteil. Aber das wird in der öffentlichen Debatte, gerade von den Parteien, immer so sozusagen verkürzt dargestellt oder zumindest nicht erwähnt, dass dieser zweite Schritt ja dann nochmal deutlich höhere Hürden, dass dafür nochmal deutlich höhere Hürden gelten würden. Und wenn man jetzt sagt, jetzt hat das Verwaltungsgericht Köln Also ich gebe meiner Vorrednerin einen Punkt recht, das ist erstmal nur das Eilverfahren. Im Hauptsacheverfahren steht eine Entscheidung noch aus. Und das muss man jetzt erstmal abwarten. So. Aber wenn das Verwaltungsgericht Köln. Aber wenn das Verwaltungsgericht Köln ja schon solch schwerwiegende inhaltliche Einwände erhebt gegen das, was der Verfassungsschutz da in seinem 1000-seitigen Gutachten zusammengetragen hat, dann würde ich sagen, rückt ein Verbot zumindest in weite Ferne. Und dann würde ich schon noch kurz sagen, also wenn es, die AfD darf mit erkennungsdienstlichen Mitteln beobachtet werden. So, wenn der Verfassungsschutz Hinweise darauf hat, dass es hier noch ganz andere Dinge gibt, die in der Partei besprochen werden, warum steht das dann nicht in diesem Gutachten? Das Gutachten war nicht für die Öffentlichkeit vorgesehen.
Weil die sich keine Quellen kaputt machen wollen. Wird auch immer wieder erklärt, wenn man sich mit den Leuten unterhält und weil das im Zweifel für ein mögliches Verbotsverfahren, wo ich auch gerade sage, das ist natürlich in weitere Ferne gerückt, wenn es überhaupt jemals kommt.
Das hat man dann noch im Petto.
Gut. Weil man sich da auch nichts kaputt machen will.
Dann wird es aber darauf ankommen, dann wird es auf diese Belege ankommen und da bin ich zumindest skeptisch, dass die ausreichen für ein komplettes Verbot dieser Partei, aber wir werden es sehen. Wir werden diese über diese Belege dann ja noch sprechen.
Ich sehe übrigens gar nicht so starke inhaltliche Vorbehalte in dem Gerichtsvorteil. Die haben ja sogar festgestellt, es gibt diese menschenwürdefeindlichen Bestrebungen. Die sind auf jeden Fall zu beobachten. Sie haben bloß keine Gewissheit, dass sie die Partei als Ganzes prägen und quasi die Aufforderung, weitere Beweise zu liefern. Und was das für Auswirkungen auf ein Verbotsverfahren hat, also ich würde sagen, die davon überzeugt sind, es ist ja überhaupt erstmal kein Verbotsverfahren, es ist die Prüfung eines solchen Verbotsverfahrens. Also es geht nicht darum, jetzt zu sagen, ab jetzt verbieten wir, sondern es ist die Aufforderung zu prüfen, ob genügend Kriterien vorliegen und oder Beweise vorliegen. Und die Kriterien sind ähnliche, wie man sie anlegt an die Prüfung, ob eine Partei rechtsextremistisch ist. Da gebe ich recht. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass automatisch verboten wird. Und das hat auch nie eine Partei behauptet. Aber diejenigen, die dieses Prüfverfahren wollen, sagen eigentlich jetzt erst recht. Also wir müssen halt unsere Arbeit machen und das sind ja dann auch andere Instanzen, die darüber entscheiden, als diejenige, die jetzt darüber entschieden hat, ob die Partei als gesichert rechtsextrem einzustufen ist. Und diejenigen, die das für falsch halten, vor allen Dingen aus taktischen Gründen, weil sie sagen, das stärkt die AfD und schwächt sie nicht, die sagen also, das ist jetzt eigentlich tot. Ich würde aus politischen, also aus taktischen Gründen eher der zweiten Seite recht geben, weil ich sage, in einer solchen Situation zu sagen, wir müssen die AfD verbieten oder wir müssen ein Verbotsverfahren anstrengen, das wirkt wie pure Verzweiflung. Das ist in der jetzigen Situation wahrscheinlich nicht der richtige Weg, um da zum Erfolg zu kommen.
Ich hätte auch diese Meinung, aber auch ohne das Urteil aus Köln. Also ich bin immer noch Anhänger des Versuchs, die AfD mit guter Politik und besseren Argumenten wieder schrumpfen zu lassen. Aber da gibt es natürlich auch ganz andere Ansichten. Wie siehst du es, Ann-Kathrin?
Also ich bin grundsätzlich große Verfechterin eines Versuchs, die AfD zu verbieten, einfach aus dem Wissen über diese Partei und was sie anstrebt und was sie vorhat, während sie natürlich verschleiern versucht, was sie alles vorhat. Und ich würde mir wünschen, dass man sie einfach politisch bekämpft. Ich glaube auch, dass das besser ginge, als es derzeit gemacht wird. Es gäbe zwei Dinge, die man tun müsste vorrangig und dann wäre das gar nicht so schwierig, meines Erachtens. Damit es jetzt nicht so ein Cliffhanger ist, man müsste den Diskurs wieder mittiger machen und man müsste einen sehr guten Sozialstaat aufstellen, dass die Leute nicht das Gefühl haben, es würde immer alles schlimmer und dass sie persönlich abgesichert sind. Aber ich sage auch nicht, dass jetzt aktuell genau der richtige Zeitpunkt dafür wäre, das zu starten. Bin ich bei euch. Ich glaube nur, dass da super viel immer durcheinander geschmissen wird und meistens diejenigen, die gegen ein Verbotsverfahren sind, leider sich dann doch nicht so in der Tiefe damit beschäftigt haben, was diese hohen Hürden denn eigentlich sind.
Solange es die AfD gibt und sie wählen kann, ist die große Frage, wie man politisch auch in den Parlamenten mit ihr umgeht. Die Union vor allem ringt da seit langer Zeit schon mit sich und mit der sogenannten Brandmauer. Viele in der Union halten nach wie vor an ihr fest. Doch unter den Abgeordneten von CDU und CSU gibt es auch einige, die die Brandmauer zunehmend in Frage stellen, sie für gescheitert halten. Mit einer von ihnen, Saskia Ludwig, CDU-Abgeordnete aus Brandenburg, Bundestagsabgeordnete, habe ich mich diese Woche im Spiegel-Spitzengespräch unterhalten. Ihre Meinung ist, die Brandmauer ist schuld daran, dass die AfD immer weiter wachse. Für Sachsen-Anhalt schlägt sie dann auch vor, keine Koalition von CDU und AfD, aber eine CDU-geführte Minderheitsregierung, die auch mal mit der Stimme der AfD Gesetze durchbringen kann. Morten, was hältst du von dieser Position?
Halte ich für richtig. Ich halte die Brandmauer für ein großes Problem. Ich glaube, dass die Partei ihren Märtyrerstatus durch diese Brandmauer nur festigen kann. Sie kann sagen, guck mal, die schließen uns hier aus. Und das, glaube ich, verfängt auch bei den Wählern. Das sieht man ja auch. Und ich glaube schon, das ist auch strategisch falsch, politstrategisch gedacht. Ich glaube, da neige da eher der Position von Andreas Röder zu, der die Politik der roten Linien gegenüber der AfD fordert. Das könnte die Union ohne weiteres tun. Sie müsste ja nicht gleich sozusagen eine Koalition anstreben, sondern könnte auch erstmal nur sondieren, um überhaupt einen Hebel
Übersetzt
zu gewinnen.
Übersetzt das mal kurz. Was wäre das, die Politik der roten Linien?
Rote Linien, dass man einfach sagt, also passt auf, für uns ist unverhandelbar, NATO Mitgliedschaft, EU-Mitgliedschaft und Diskriminierung von deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund ebenfalls. Das sind unverhandelbare.
Aber andere Migranten diskriminieren ist okay?
Wie meinst du das?
Naja, wenn nur die deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund als rote Linie nicht diskriminiert werden dürfen.
Das bezog sich jetzt auf die Debatte, die wir gerade geführt haben, dass das als verfassungsfeindliches Bestrebungen innerhalb der AfD bekannt wird. Natürlich sind gar keine Diskriminierung von Migranten okay.
Das entspricht aber,
es ist
aber
jetzt
nicht
ja
dem Wesenskern der AfD.
So, aber man kann ja dann rote Linien festlegen, das darf ich ja vielleicht nochmal kurz ausführen und dann sagen, wenn ihr auf Grundlage dieser sozusagen Positionen, die wir hier festlegen und die für uns unverhandelbar sind, mit uns sprechen wollt, dann bitte, ich glaube, dann würde man den Streit innerhalb in diese Partei tragen. Und ich glaube, der Effekt wäre, da würde sich die Öffentlichkeit sehr wundern, dass da große Streitigkeiten ausbrechen würden. Denn die Partei ist eigentlich total disparat. Die AfD hat eine viel größere Schwingbreite sozusagen innerhalb der Partei, als andere Parteien das haben. Also die radikalsten Leute da sind, also wollen aus der EU raus, wollen aus der NATO raus, haben mit Putin kein Problem, wollen alle Ausländer aus dem Land raus, egal ob die einen deutschen Pass haben oder nicht. So, und dann gibt es Leute wie Weidel, die würden auch im konservativen Flügel der CDU, wenn sie diese Vergangenheit nicht hätten in der AfD, nicht besonders auffallen.
Ich möchte nicht immer unterbrechen, aber das stimmt ja wirklich überhaupt nicht.
Nein, aber ich meine, es ist die Positionen, die sie vertritt, sind aus meiner Sicht sehr weit entfernt von den Positionen, die die radikalen Anhänger der Partei vertreten innerhalb der AfD. Und nochmal, wenn dieser Streit, also wenn man die Partei vor diese Wahl stellen würde, dann würde es natürlich Leute geben, die sagen, wir wollen halt regieren, wir wollen was im Land verändern. Dafür sind wir möglicherweise auch bereit, diese Position in irgendeiner Weise uns anzupassen. Und dann würde das dafür zu führen, dass so Leute wie Höcke sagen, ihr habt den Schuss ja wohl nicht gehört, ihr macht hier die Bücklinge vor den Systemparteien, und das würde die Partei innerlich ziemlich unter Druck setzen, womöglich auch zerreißen. Also ich halte die bisherige Strategie für gescheitert und würde für eine andere plädieren.
Erst ein kurzer Einwand von Ann-Kathrin zu Alice Weidel und dann habe ich eine Frage an Anna.
Also Alice Weidel käme nicht in der CDU zur Rande. Sie ist Teil des radikalsten Netzwerks neben den Höcke-Leuten. Sie steht vollkommen für diese Vorstellung von Remigration und Co. Sie hat das total verinnerlicht. Das sind ihre Leute. Das ist der Mainstream der Partei. Das wird nicht funktionieren. Und vielleicht noch ein weiterer Satz. Die CDU würde es zerreißen und das Ziel der AfD, absolut, die CDU zu zerstören, wäre erfolgreich. Und man muss auch nicht immer nur nach Deutschland gucken bei diesen Sachen, sondern man kann auch kurz mal gucken, was ist in Österreich passiert, was ist in anderen Ländern passiert, wo man die extreme Rechte an die Macht gelassen hat. Und es hat immer die Konservativen kaputt gemacht und nie die extreme Rechte.
Anna, was sagst du, ist die Strategie der Ausgrenzung der AfD durch den politischen Gegner, teilweise auch von Medien, gescheitert oder wurde sie nicht konsequent genug gesagt? Die Position gibt's ja auch.
Ich würde sagen Letzteres, denn die Parteien, gerade die Union, hat sich ja viele Positionen der AfD auch zu eigen gemacht. Also was die Grenzkontrollen anbelangt, was bestimmte Termina anbelangt, also illegale Migranten und so weiter. Also sie ist in ihrem Diskurs immer weiter nach rechts gerückt und hat es ja im Januar vergangenen Jahres sogar geschafft, einen Entschließungsantrag zusammen mit der AfD im Deutschen Bundestag durchzubringen, wo sich Stefan Brandner anschließend jubelnd im Foyer des Bundestags gesagt hat, ja, das waren ja alles 1:1 unsere Forderungen, was die CDU da gemacht hat, und jetzt geht's weiter. Friedrich Merz hat dem jetzt also indirekt eine Absage erteilt, indem er gesagt hat, er hat sich abschließend entschieden, demokratische Mehrheit nur noch in der Mitte zu suchen. Aber man kann ja auch nochmal, also ich finde diese Strategie, also zu hoffen, die AfD würde sich quasi im parlamentarischen Betrieb entzaubern, wenn man sie nur mitspielen ließe, ich finde das gefährlich, weil sie die AfD will ja gar nicht auf dem gleichen Spielfeld mitmischen. Die will ja die anderen vom Spielfeld schubsen. Also die will das Spielfeld ja neu ordnen. Und zu glauben, sie würde sich dann an die Regeln und Gepflogenheiten halten, das würde sie eben nicht tun. Sie war eben jetzt schlau genug, also sie huldigt ja auch Trump und seinem Project 2022. Das Schlaue ist eben, dass sie es noch nicht aufgeschrieben hat. Also es gibt sozusagen zahlreiche Äußerungen, die in diese Richtung deuten. Es gibt Besuche in den USA, es gibt Netzwerke, aber es gibt eben nichts Greifbares, wo man sagen kann, das ist der Plan der AfD für Deutschland. Und das ist sozusagen zurzeit ihr Vorteil, dass sie immer sagen kann, ach ja, wir haben ja eigentlich was ganz anderes im Sinn und wir wollen das ja eigentlich gar nicht, was sie uns vorwirft. Ich bin mir sehr sicher, das ist nicht der Fall. Man kann übrigens auch nochmal 80 Jahre zurückgehen oder sogar 90. Also es gab ja mal den Versuch, die NSDAP zu verbieten. Das ist aber nicht gelungen. Das ist gescheitert. Und anschließend gab es die gegenteilige Strategie. Da wurde die NSDAP nämlich eingebunden. Mit der Begründung, dann würde sie sich eben entzaubern. Das Ende kennen wir.
Gut. Wir versuchen die ganze Zeit zu ergründen, ob der bisher schier unaufhaltsame Aufstieg der AfD eigentlich auch beendet werden kann. Wenn ja, wodurch? Durch solche Skandale, über die wir diskutiert haben, oder durch andere Faktoren? Ich möchte abschließend mit euch über eine Umfrage reden, die uns aus Baden-Württemberg diese Woche erreicht hat von Infratest DIMAP. Da geht es für die AfD nun erkennbar bergab. Im Herbst dachte man noch, es würde ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AfD und CDU um Platz 1. Jetzt zeigte sich, kurz vor der Wahl, am 8. März wird gewählt, dass die AfD auf 18% abgesackt ist und sich CDU und Grüne ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Morten, was meinst du, woran liegt das und sagt das etwas Grundsätzliches über die AfD und wie sie dasteht aus?
Ja, also ich finde interessanter da ehrlich gesagt das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Manuel Hagel und Cem Özdemir und würde sagen, Hagel ist ein relativ unbeschriebenes Blatt. Özdemir ist ein Schwergewicht bei den Grünen. Noch dazu ein Realo-Grüner, der, glaube ich, wenn er könnte, seinen Parteikollegen im Bund öfters mal sagen würde, könnt ihr mal aufhören, mir hier den Wahlkampf zu verhageln mit euren Aussagen. Also der ist ein absolut ernstzunehmender.
Na, verhageln macht ja ein anderer jetzt.
Ja, genau. Das dafür sorgen seine Parteikollegen, dass sie ihm dem Hagel da dieses Video anhängen. Aber ich glaube,
das hat er schon selbst zu verantworten.
Möglicherweise.
Das ist auch keine KI-generierte Aussage von ihm.
Ja, wobei Özdemir darauf ja sehr souverän reagiert hat, dann in dem Triell im Fernsehen und gesagt hat, und da nicht drauf aufgesprungen ist, auf diese aus meiner Sicht vollkommen überzogene Empörung. Natürlich sind das peinliche Aussagen und auch kritikwürdige Aussagen, die Manuel Hagel da getätigt hat vor acht Jahren. Aber der Özdemir hat da aus meiner Sicht genau richtig drauf reagiert und hat gesagt, ich glaube, der Herr Hagel würde das heute so nicht mehr ausdrücken und damit ist gut. Damit hat er aus meiner Sicht seinen Parteikollegen gezeigt, was Anstand bedeutet. Das, finde ich, zeichnet ihn aus. Deswegen wundert
Kommen
es mich
zurück
nicht.
Zurück zur AfD.
Ja, genau. Ich würde nur sagen, ich glaube, das ist jetzt schwer zu sagen, ob die Verluste der AfD in Baden-Württemberg in der Umfrage, womit die zusammenhängen. Möglicherweise mit der Vettern-Affäre, die wir hier eingangs besprochen haben. Aber schwer zu sagen. Also das finde ich immer schwierig, diese sozusagen schnelle Leseart von Umfragen.
Ja, wir probieren es trotzdem.
Ja, wir haben da ja einen Spitzenkandidaten, Markus Frohnmeier, der sich relativ viel um Außenpolitik die letzten Monate gekümmert hat und ziemlich wenig ums Ländle.
Auch seine Frau ist Teil des Familienbetriebs AfD. Sie arbeitet bei einem Fraktionskollegen von Frohnmeier, dem Bundestagsabgeordneten Johann Martel.
Das kommt auch noch dazu, genau. Also er war ständig irgendwie lieber bei MAGA und hat versucht, sich irgendwie an Trump anzunähern, hat sozusagen den Wahlkampf etwas vernachlässigt. Jetzt ist er Teil dieser Vetternwirtschaftsaffäre. Letztlich ist tatsächlich ein bisschen Glaskugel, was jetzt genau den Ausschlag da gegeben hat. An sich ist es ja schon so, dass die AfD insgesamt ohnehin gerade quasi ausmobilisiert war und nur ein großes externes Ereignis sie nochmal pushen könnte. Und jetzt kommt aber ein Ereignis, ein internes, was sie auf jeden Fall nicht pushen wird. Von daher dürfte es all diese Mischung aus allem sein.
Ich komme nochmal zum Anfang zurück. Parteichefin Alice Weidel hat das Jahr 2020 2026, also das gerade laufende, zum Schicksalsjahr für die AfD erklärt. Sollte die Partei tatsächlich in einem Bundesland nur in Regierungsverantwortung kommen, würde das die Struktur Deutschlands ziemlich erheblich verändern. Die AfD hätte dann Zugriff auf den Verfassungsschutz, zumindest in dem Land. Sie könnte den Rundfunkstaatsvertrag kündigen. Das hätte massive Auswirkungen. Für wie wahrscheinlich haltet ihr es, und das ist jetzt einfach eine Einschätzungsfrage, dass es in diesem Jahr oder zumindest in den nächsten Jahren zu einer AfD-Regierung in einem Bundesland kommt?
Ich sehe das nicht, weil auch nicht in Sachsen-Anhalt, weil entgegen der landläufigen Erzählung, der Osten ist ja braun, es auch im Osten immer noch eine starke Zivilgesellschaft gibt und weil es viele Leute gibt, die sagen, das lassen wir nicht zu. Und ich vertraue einfach auf die Kraft dieser Menschen und bin zutiefst überzeugt, dass Sachsen-Anhalt nicht rechtsextrem regiert werden wird.
Morten, deine Einschätzung?
Ich sehe es jetzt bei der Wahl in Sachsen-Anhalt auch nicht, weil da bräuchten sie ja 45%, wenn sie alleine regieren wollten. Mhm. Und wenn sie nicht alleine regieren können, wird keiner mit ihnen eine Koalition eingehen. Deswegen glaube ich, dass das da unrealistisch ist. Was das weitere Wählerpotenzial der AfD angeht, möchte ich schon nochmal anmerken, dass ein Großteil der Wähler, die auch wählen, oder viele Wähler, man kann sich jetzt darüber streiten, wie groß der Anteil ist, weil sie sehr unzufrieden sind mit der bisherigen Politik im Bund und weil sie das Gefühl haben, dass die bisherigen Parteien, die sich abwechseln in der Regierungsverantwortung im Bund, die Probleme des Landes nicht richtig lösen. Ob die AfD dann die Lösung ist, da kann man ein großes Fragezeichen hinterstellen, aber die aus dieser Unzufriedenheit speist sich sozusagen die AfD, so wie das in anderen westlichen Ländern übrigens auch ist, da gibt es auch populistische Parteien. Das ist ja nichts, was auf Deutschland beschränkt ist. Das muss man hier schon nochmal in der Runde sagen. Mhm. Deswegen würde ich sagen, für das weitere Wählerpotenzial der AfD und dann auch die Frage, ob sie möglicherweise in Regierungsverantwortung kommt, spielt ganz entscheidend die Rolle, wie die Bundespolitik jetzt weitermacht. Wenn sie sozusagen den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken vermag, durch beispielsweise Reformen, die dann auch wirklich diesen Namen verdienen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das das Mobilisierungspotenzial der AfD deutlich verringert.
Ann-Kathrin, du hattest eben so gesagt, als stünde quasi fest, dass sie ihr Limit erreicht hat. Das hätte man ja, vor 10 Jahren hätte man gesagt, ihr Limit ist hier, heute ist es offenbar höher. Was macht dich so sicher, dass es nicht noch ein höheres Limit gibt?
Also ich habe ja auch eingeschränkend gesagt, wenn es jetzt ein externes Ereignis, Terroranschlag, was auch immer gibt, kann das auch nochmal steigen und sich das Potenzial erhöhen. Aber an sich weiß man auch in der AfD, dass man jetzt an dem Punkt angekommen ist. Das wusste man auch schon vor 2-3 Monaten. Und es gab schon auch viele Stimmen, die gesagt haben, also dass der Sigmund wirklich Ministerpräsident wird, das glaube ich jetzt selber nicht. Ich würde nicht ein Fragezeichen hinter die Frage machen, ob die AfD eine Lösung ist, selbst für mögliche ProtestwählerInnen. Davon gibt es auch gar nicht so viele mehr, sondern das sind schon überzeugte Leute, das sind Leute, die in Nachwahlbefragungen sagen, ist mir auch egal, ob die rechtsextrem sind, ich wähle die trotzdem. Oder die gehen mir über das, was ich eigentlich will, sogar hinaus, aber ich wähle sie trotzdem. Also insofern gibt es da eine Stammwählerschaft, die relativ groß ist im Vergleich zu den anderen Parteien, wo man sich nochmal umentscheidet. Aber an sich ist das jetzt das Level, das sie maximal erreichen konnten. Und was sich verändert hat von vor 10 Jahren, 5 Jahren und heute, ist tatsächlich eben auch, wie die anderen darauf reagiert haben und auch diese Diskursverschiebung, die wir nun mal erlebt haben, dass die CDU sich anders positioniert hat in den letzten Jahren und so weiter und so fort.
Wir haben die AfD jetzt von allen möglichen Seiten abgeklopft. Ich danke euch für diese Diskussion und ihr habt mir netterweise auch noch jeweils eine Rubrik mitgebracht zu Themen, die ansonsten noch eine Relevanz für euch hatten in dieser Woche. Und wir fangen an mit Annas Rubrik.
Das Eigentor der Woche.
Ja, das Eigentor der Woche finde ich, das Heizungsgesetz zu kippen und insbesondere die Förderung für die Wärmepumpen beziehungsweise in Frage zu stellen. Das heißt ja nur, es gibt nur noch eine auskömmliche Finanzierung. China hat jetzt beschlossen, dass es künftig global den Wärmepumpenmarkt dominieren will. Und ich finde, Deutschland droht da eine ähnliche Falle zu tappen wie 2012, als man die EEG-Förderung halbierte und die Solarindustrie hierzulande einbrach. Und China dominiert jetzt global die Solarindustrie.
Also dieses Triumphgeheul von vielen CDUlern, die jetzt sagten, also wir haben euch, liebes Volk, von Habecks Heizungshammer, wie die Bild es nannte, befreit. Das war schon signifikant. Aber du sagst, es ist tatsächlich eine große Veränderung, ein großer Einschnitt.
Ich könnte mir vorstellen, das ist industriepolitisch ein Eigentor.
Andere Meinung?
Ja, aber da fangen wir jetzt eine Diskussion über sozusagen die Klimapolitik
an. Das ist ein
Riesenfass. Ich glaube, ich enthalte mich einer Meinung.
Okay, damit sind wir bei deiner Rubrik an, Katrin.
Erkenntnis der Woche.
Ja, ich war positiv überrascht, dass es tatsächlich auch in diesen Zeiten, wo das Patriarchat ja nochmal so sich aufbäumt und zurückschlägt, es möglich ist, im EU-Parlament, was ja auch jetzt gerade nicht allzu progressiv aufgestellt ist, eine Regelung durchzubekommen, die eben dafür sorgt, dass es jetzt rechtssichere Abtreibungen für alle Frauen in Europa geben soll. Das hat mich positiv überrascht und auch das geht auf die eben schon beschriebene Zivilgesellschaft zurück, die da Druck gemacht hat und das ist schon Erfolg, würde ich sagen.
Morten, deine Rubrik.
Mein Hoffnungsschimmer der Woche.
Mein Hoffnungsschimmer der Woche ist, dass es den Ukrainern oder der Ukraine gelungen ist, eine Fabrik für Raketen in Russland am Ural, sehr weit entfernt von der ukrainischen Grenze, Votkinsk, heißt der Ort, anzugreifen. Und zwar nicht mit den üblichen Drohnen, die man sonst immer so sieht, die dann irgendwie auf Munitionsfabriken Sprengstoff abwerfen und die dann in Brand geraten, sondern mit einem Marschflugkörper und auch nicht mit irgendeinem, mutmaßlich, so geben Fachleute, so meinen Fachleute, mit einem eigens entwickelten, mit diesem Flamingo-Marschkörper, den die Ukraine entwickeln. Das ist für mich der Hoffnungsschimmer der Woche, weil das den Abwehrkampf der Ukraine massiv stärken würde, wenn sie wirklich in der Lage wären, diesen Marschflugkörper gegen Russland einzusetzen, und das für den Westen aus meiner Sicht eine sehr gute und Europa eine gute Nachricht ist.
Ja, da wird Friedrich Merz vermutlich sagen, siehst du, warum brauchen sie den Taurus? Sie haben doch den Flamingo.
Ja, zum Beispiel. Wäre ja dann dieser weiteren Diskussion darüber, Debatte darüber enthoben. Ja.
Eine gute Nachricht auch für euch?
Absolut, stimme ich zu.
Siehste, da sind wir uns am Ende unserer Debatte, die zwar zum Teil kontrovers war, aber doch sehr zivilisiert, wofür ich euch auch sehr danke, sind wir uns sogar in einem Punkt richtig einig. Und das war's dann, schöner kann's nicht werden. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Tschüss.
Wir dir auch.
Dankeschön.
Dankeschön für die Einladung. Tschüss.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Mitsuo Iwamoto. Produktion Kate Kubel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukage. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer.
Rubriken und Stimme der Vernunft Bettina Rust.
Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Hey, Hanna hier von Studio Bummens. Eine kurze Nachricht in eigener Sache. Wir suchen aktuell Verstärkung für unser Team in Berlin. Und zwar in der Buchhaltung. Wenn das nach der Stelle für euch klingt, dann schaut euch gerne die komplette Jobbeschreibung und weitere offene Stellen auf unserer Website an. Unter studio-bummens.de/jobs. Wir freuen uns auf eure Bewerbungen.